Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Aus dem Prager Studio begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. Der tschechische Außenminister Cyril Svoboda hat sich gestern in Luxemburg bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus den EU-Mitglieds- und Beitrittsstaaten mit seinem Vorschlag durchgesetzt, auch weiterhin über den endgültigen Wortlaut einer zukünftigen europäischen Verfassung zu verhandeln. Der erst vorige Woche veröffentlichte Verfassungsvorschlag des EU-Konvents solle demnach nur als Ausgangsbasis für weitere Gespräche dienen. Auf dem am Freitag beginnenden EU-Gipfel in Saloniki werden die ranghöchsten Vertreter der gegenwärtigen EU-Staaten und der 10 Beitrittsländer weitere Beratungen aufnehmen und dabei laut Svoboda von den Ergebnissen des gestrigen Außenministertreffens ausgehen. Auf einer EU-Regierungskonferenz, die voraussichtlich im Oktober in Rom beginnen wird, soll dann die künftige europäische Verfassung endgültig abgesegnet werden. Nach dem EU-Referendum in Tschechien haben Politiker und Medien Präsident Václav Klaus vorgeworfen, sich im Gegensatz zu Staatsoberhäuptern anderer EU-Kandidaten ungenügend für eine breite Zustimmung zum Beitritt engagiert zu haben. Die Passivität des oft als EU-Skeptiker bezeichneten Klaus sei der einzige Schatten auf dem Referendum gewesen, sagte heute Finanzminister Bohuslav Sobotka. Auch der Vorsitzende von Klaus' Partei ODS, Mirek Topolánek, kritisierte, er hätte sich einen aktiveren Präsidenten gewünscht. Das Magazin Respekt warf Klaus vor, es aus Sorge um seine Popularität verpasst zu haben, sich wie ein Staatsmann zu verhalten. Bei dem Referendum hatten am Wochenende 77,3% der Wähler für den EU-Beitritt Tschechiens gestimmt. Der ehemalige tschechische Präsident und Dissident Václav Havel will sich vermehrt für die Einhaltung der Menschenrechte auf Kuba engagieren. Das gab der tschechische Außenminister Cyril Svoboda heute in Prag vor Journalisten bekannt. Seinen Worten zufolge will die tschechische Diplomatie die vom Regime Fidel Castro unterdrückte kubanische Opposition materiell unterstützen. Wir haben die Absicht, das Interesse der Weltöffentlichkeit an dieser Thematik zu erhöhen, sagte Svoboda. Havel könne mit seinem Ruf und seinem internationalen Gewicht dazu beitragen, dass Kuba von der Welt nicht vergessen werde, so Svoboda. Er habe daher Havel in der zurückliegenden Woche angeboten, ein Botschafter des guten Willens werden zu können. Der niederländische Telekom-Konzern KPN erhält für den Verkauf seines Anteils von 6,48% an der tschechischen České Telekom noch in diesem Monat 220 Millionen Euro. Der Anteil sei am Montag in einem Block an Credit Suisse First Boston verkauft worden, teilte der Konzern heute in Den Haag mit. Für einen weiteren Anteil von 13,8%, den KPN indirekt an České Telekom hält, erwarten die Niederländer bis Oktober noch 80 Millionen Euro. Infolge dieser Transaktion ist der Wert der Telekom-Aktie heute Vormittag an der Prager Börse um 3,4% auf 328,8 Kronen, ca. 10,5 Euro, gesunken. Sowohl im tschechischen Nationalpark Šumava-Böhmerwald als auch im Bayerischen Wald, die durch die tschechisch-deutsche Staatsgrenze voneinander getrennt sind, werden sich alsbald Touristen aus ganz Europa je nach Belieben bewegen können. Das ermöglicht ein Projekt der touristischen Zusammenarbeit, in das zum Beispiel die Anbindung von beiderseits der Grenzen verkehrten Ökobussen einbezogen ist. Des Weiteren soll eine Konzeption gemeinsamer Radwege und der Ausbau lokaler Straßenverbindungen mit dazu beitragen, den Zulauf von Touristen in beiden Gebirgen anzukurbeln. Das teilte der bayerische Minister für Umwelt und regionale Entwicklung, Werner Schnappauf, heute der Nachrichtenagentur CTK mit. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es weiter mit dem Tagesecho und Gerald Schubert.
Tagesecho. Vielen Dank ins Nachrichtenstudio. Im deutschsprachigen Programm von Radio Prag geht es also nun weiter mit dem Tagesecho, unter anderem mit folgenden Themen. Die tschechischen Vertreter des EU-Konvents, der sich Ende voriger Woche auf den Vorschlag für eine europäische Verfassung geeinigt hat, haben teilweise recht unterschiedliche Auffassungen über die Arbeit jenes Gremiums. Der EU-Botschafter in der Tschechischen Republik, Ramiro Cibrian, tritt nach fast 5 Jahren ab. Seine Aufgabe ist mit dem Referendum vom vergangenen Wochenende erfüllt. Und? Vor 50 Jahren fand in der ehemaligen DDR der große Volksaufstand gegen das kommunistische Regime statt. Wir ziehen einen Vergleich zur damaligen Tschechoslowakei. Das und mehr also gleich im Tagesecho. Im Anschluss daran geht es dann weiter mit einer neuen Ausgabe unseres Hörerforums. Bleiben Sie dran. Zufrieden zeigte sich der tschechische Außenminister Cyril Svoboda nach seiner Rückkehr aus Luxemburg, wo er am Montag an letzten Beratungen der Außenminister der EU-Mitglieds- und Beitrittsstaaten vor dem EU-Gipfel in Griechenland teilnahm. Margareta Maurova hat die Pressekonferenz nach seiner Ankunft in Prag besucht.
Die Tschechische Republik hat in Luxemburg 3 Initiativen vorgelegt, die die künftige EU-Verfassung, die Lage im Nahen Osten sowie die Achtung der Menschenrechte im Iran und vor allem auf Kuba betrafen. Der wichtigste Vorschlag war nach Minister Svoboda der erste, der sich auf die Frage bezog, inwieweit der Konventsentwurf zur EU-Verfassung verbindlich ist. Dem tschechischen Außenminister ist es gelungen, seinen Vorschlag gegen Deutschland durchzusetzen, dass den Entwurf des Konvents als eine Grundlage für den Wortlaut des künftigen Verfassungsvertrags sehen wollte. In einem solchen Fall würde die EU-Regierungskonferenz, das heißt das Treffen von Regierungsvorsitzenden, Außenministern und Staatsoberhäuptern einzelner Länder, den Text nur ergänzen und fertigstellen. Außenminister Cyril Svoboda zu seinem Vorschlag.
Aber das, was gestern bestätigt wurde und was sich in der Abschlussdebatte durchgesetzt habe, ist, dass die Beschlüsse des Konvents lediglich eine Grundlage für weitere Verhandlungen sind, die bei der EU-Regierungskonferenz eröffnet werden. Dies ist eine grundsätzliche Verschiebung und Bestätigung unserer langfristigen Position. Das heißt, es ist gelungen, diese Betrachtung gegen den Vorschlag eines großen Staates, Deutschlands, zu bestätigen, und der Vorschlag erhielt Unterstützung von weiteren kleinen und mittelgroßen Staaten. Es handelt sich um einen Erfolg der tschechischen Delegation.
Dies bedeutet, sagte Svoboda weiter, dass die künftige Europäische Union tatsächlich in den Händen der Politiker sein werde, die Verantwortung gegenüber ihren Regierungen tragen würden. Und was erwartet der Chef der tschechischen Diplomatie von dem EU-Gipfeltreffen, das am Freitag in Thessaloniki beginnt?
Wichtig ist eine Besiegelung dessen, was der Rat für allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen ausgehandelt hat. Das, was wir auf Ebene der Außenminister ausgehandelt haben, muss durch die Staatsoberhäupter besiegelt werden. Und erst dies wird dann verbindlich sein. Die Tschechische Republik ist im EU-Konvent mit 3 politischen Repräsentanten vertreten, die dort aber alles andere als geschlossen auftreten. Im Gegenteil, Schattenaußenminister Jan Zahradil von der oppositionellen ODS sorgte vergangene Woche für heftige Kritik bei seinen beiden tschechischen Kollegen im Konvent, bei dem sozialdemokratischen Vizeaußenminister Jan Kohout und dem Senator Josef Jelenec, der im Konvent die Freiheitsunion und die Christdemokraten vertritt. Der Grund? Einen Tag vor Beendigung der entscheidenden Verhandlungen über die künftige EU-Verfassung verließ Zahradil am Donnerstag demonstrativ die Konventssitzung, Silja Schultheis berichtet.
Er habe sich gesagt, an solch einer brutalen Manipulation der Konventssitzung wolle er sich nicht beteiligen, so begründete Schattenaußenminister Jan Zahradil sein Vorgehen. Für seine beiden Kollegen Josef Jelenec und Jan Kohout ein extremer Schritt, der kein gutes Licht auf die Tschechische Republik werfe und Jelenec dazu veranlasste, am Montag eigens eine Pressekonferenz einzuberufen. Hier unterstrich er zunächst die Bedeutung der gegenwärtigen Debatte über die Zukunft der Europäischen Union für Tschechien.
Das Land sucht seinen Platz in der Europäischen Union, ist außerordentlich wichtig und legt auf lange Zeit fest, ob wir nach Europa als selbstbewusstes Volk gehen, das sich aktiv an der Bildung des europäischen politischen Lebens beteiligt, oder ob wir bei jeder Gelegenheit mit den Türen knallen werden.
Evropského života, evropského politického prostředí, či zda tam budeme při každé příležitosti bouchat dveřma.
Die ODS, so Jelinec, übrigens einst Mitbegründer dieser Partei, biete heute keine ernsthafte Alternative mehr für einen rechtsorientierten Wähler, der sich von seiner Partei eine aktive Einbindung in das europäische Geschehen wünsche.
Volič na pravé straně politického spektra.
Ein Mitte-Rechtswähler, der nicht von vornherein eine defätistische, ablehnende Einstellung zu allem hat, was sich in der Europäischen Union tut, hat heute eigentlich keine Partei mehr, die er wählen kann. Alle Alternativen zur ODS auf der rechten Seite, wie die ODA und die Freiheitsunion, sind gescheitert. Die ODS hat hier ein Monopol, und wenn dieses in der Zeit unserer Suche nach einem Platz in der EU erhalten bleibt, dann befinden wir uns bald, so meine ich, völlig am Rand des europäischen Geschehens.
Josef Jelenec erwägt daher jetzt die Gründung einer neuen Partei und will ab sofort diesbezügliche Verhandlungen mit Vertretern des rechten politischen Spektrums aufnehmen. Jan Zahradil, der ebenfalls auf der Pressekonferenz anwesend war, wies die Vorwürfe von Jelenec, die ODS würde Tschechien an den Rand des europäischen Spektrums führen, entschieden von sich.
který má tendenci veškeré antifederalistické proudy označovat za extrémní.
Die Argumente von Jelinek sind die eines Befürworters eines föderalistischen Europas, der alle antiföderalistischen Strömungen als extrem einstuft. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass es in der EU unterschiedliche Meinungen gibt, umso mehr durch den Beitritt 10 weiterer Staaten. Niemand kann ein Monopol auf eine einzig richtige Auslegung des Integrationsprozesses für sich beanspruchen.
Im Übrigen, so betonte Zahradir abschließend, sei die ODS durchaus eine pro-europäische, aber antiföderalistische Partei.
Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Referendum über den Beitritt der Tschechischen Republik zur Europäischen Union hat sich am Montag der Botschafter der Europäischen Union in Prag, Ramiro Cibrian, verabschiedet. Dagmar Geberlova war dabei.
Außerordentlich und unwiederholbar, so charakterisierte der scheidende EU-Botschafter Ramiro Cibrian seine mehr als 4 Jahre lange Tätigkeit in der Tschechischen Republik. Botschafter Cibrian hat mit seiner offenen Herzlichkeit, mit seinem Humor und seinem Charme viele Menschen in Tschechien für sich gewonnen und für die Europäische Union, die in den Augen vieler Bürger eng mit ihm verbunden ist. Ramiro Cibrian hat sich bei allen, die am Referendum teilgenommen haben, bedankt.
Wir applaudieren allen Tschechen und ich danke Ihnen für Ihre Weitsichtigkeit bei der Zustimmung zum EU-Beitritt. Es ist ein historischer Meilenstein für die Tschechische Republik sowie für die Union. Es ist ein Erfolg für alle, sowohl für die neuen als auch für die alten Länder.
Botschafter Cibrian bedankte sich ebenfalls bei allen, die die Kampagne der Delegation der EU unterstützt und verfolgt haben. Er versicherte weiter, dass die Ratifizierung des Beitrittsvertrags bei allen nationalen Parlamenten gewiss positiv verlaufen werde, wie es auch bei anderen Erweiterungen der Fall war. Die Delegation und das Informationszentrum in Prag setzen ihre Tätigkeit fort, weil Ramiro Cibrian ein weiteres Interesse der Bürger für die EU-Thematik erwartet.
Wir haben gerade die Bestätigung aus Brüssel erhalten. Brüssel, wie wir wissen, hat immer Geld, dass die Delegation in Prag weitere 34 Millionen Kronen bis zum Tag des Beitritts bekommen wird.
Ab nun wird die Delegation ohne Botschafter Cibrian auskommen müssen. Seine Befugnisse wird der erste Rat und Chargé d'Affaires Ralf Dreher übernehmen.
Am 1. Juni 1953 wurde in der Tschechoslowakei eine Währungsreform durchgeführt, durch die sich die soziale Stellung eines Großteils der Bevölkerung schlagartig verschlechterte. Die Reaktion darauf waren Proteste und Streiks in etwa 130 Fabriken. In 4 Städten manifestierten die Menschen ihren Unmut auf der Straße. Unzufriedenheit mit den sozialökonomischen und schließlich auch politischen Verhältnissen war auch die Ursache für den Ausbruch des Volksaufstandes am 17. Juni 1953 in der DDR. Ob diesbezüglich vom Überspringen eines Funkens von einem Land auf das andere die Rede sein kann, fragte Jitka Mladková einen Experten vom Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, Dr. Jürgen Daniel.
In dem Sinne gab es keine direkten Reaktionen in der DDR, also seitens der protestierenden Bevölkerung, der protestierenden Bauarbeiter auf die Entwicklung in der Tschechoslowakei. Die ostdeutsche Arbeiterschaft hat sich in den 50er Jahren sicherlich noch stärker auch in Richtung Bundesrepublik, also nach Westen orientiert, was ihre Lebensbedingungen, ihre Situation betrifft. Aber gleichzeitig kann man erwähnen, dass natürlich die Ausgangssituation für die Proteste in der Tschechoslowakei und in der DDR eine große Ähnlichkeit ausweisen. Es sind immer Eingriffe der herrschenden kommunistischen Partei in die sozialen Sicherungssysteme, große Einschnitte, was die sozialen Lebensbedingungen betrifft. Und zum anderen der Versuch, die politische Umwälzung, die soziale, ökonomische Umwälzung der Gesellschaften mit forcierten Mitteln zu betreiben und gegen große Gruppen der Bevölkerung durchzusetzen. Und das hat in beiden Ländern zu einer eruptiven Konstellation geführt, die letztendlich dann diese Proteste möglich gemacht hat.
War das also ein Zufall, dass es zu den Ereignissen in der Tschechoslowakei und in der DDR fast zum selben Zeitpunkt kam?
Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, weil natürlich die herrschenden kommunistischen Parteien in der Tschechoslowakei und auch in der DDR gewissermaßen nach einem gemeinsamen oder gleichen Plan, die den Umbruch ihrer Gesellschaften vornahmen. Sie versuchten, ein sowjetisches Modell in ihren jeweiligen Ländern zu installieren, das nach gleichen Szenarien umgesetzt wurde. Insofern ist das Auftauchen von Spannung, von sozialen Konflikten, die zum Teil aus gleichen Entwicklungen resultieren, kein Zufall.
Da kann man von gemeinsamen Merkmalen sprechen auf der anderen Seite, aber gab es ganz bestimmt auch Unterschiede, was die Auswirkungen anbelangt. Da hatten die Reaktionen in der Tschechoslowakei doch ein kleineres Ausmaß, würde ich sagen, als in der DDR.
Ein großer Unterschied zwischen der Entwicklung in der Tschechoslowakei in den 50er Jahren und in der DDR ist ja der, dass es ja bereits auch vor 1953 Protestformen in der tschechoslowakischen Gesellschaft gegeben haben, die einsetzen in dem Moment, wo mit 1948 die Gesellschaft in Richtung Sozialismus umgewälzt werden. In Deutschland haben wir die Situation einer Besatzungsherrschaft. Insofern fällt der 17. Juni mit der Tatsache, dass sich Menschen getraut haben, offen zu protestieren, unter den Bedingungen sowjetischer Besatzung noch viel stärker ins Gewicht.
Wird sich die am vergangenen Wochenende von den tschechischen Bürgern gefasste Entscheidung über den EU-Beitritt des Landes auch auf die bilateralen Beziehungen der Tschechischen Republik auswirken? Zu diesem Thema befragte Martina Schneibergova den Politologiestudenten und Geschäftsführer der Bernhard-Bolzano-Stiftung Matěj Spurný. Er begrüßte das Resultat des Volksentscheids und fügte hinzu:
Aber ich denke, was vielleicht schade ist, dass es für viele wirklich Gründe waren, die ziemlich kurzsichtig sind oder keine wirklich wichtigen Gründe, warum wir in die Europäische Union eintreten sollen. Das ist also etwas, was sich in der Zukunft noch zeigt. Aber ich denke, dass die Leute vor allem überzeugt waren, dass es sich ökonomisch lohnt, der Beitritt.
Haben Sie selbst Erfahrung aus Ihrer Umgebung mit diesen und diesen Beweggründen, was überwog?
Ja, ich war auch in der Wahlkommission in Prag 1 und da habe ich mit manchen Leuten auch gesprochen, also nicht in dem Raum, wo man gewählt hat natürlich, aber danach, und dann waren wir in einem Altersheim, wo die Leute mit uns auch gesprochen haben, und so hatte ich dann den Eindruck, dass vor allem die jüngere und mittlere Generation vor allem die ökonomischen Gründe und die ökonomischen Seiten der Europäischen Union sieht und nichts anderes. Nur unter diesen ganz alten Menschen, die vielleicht noch die Masaryks Zeit erlebt haben, da hatte ich so das Gefühl, dass sie die Europäische Union auch als eine Ideengemeinschaft, als eine demokratische Gemeinschaft begreifen und wirklich als Europa mit allen Werten, die Europa auch symbolisiert.
Sie selbst arbeiten auch in der Bernhard-Bolzano-Stiftung und befassen sich mit den tschechisch-deutschen Beziehungen bzw. tschechisch-österreichischen Beziehungen. Meinen Sie, dass sich die Erweiterung der Europäischen Union auch auf diese Beziehungen irgendwie auswirken wird?
Ich denke, dass es sicher diese Auswirkung gibt, vor allem vielen praktischen Dingen. Vieles wird einfacher, schneller, es fallen viele Barrieren, die wird es nicht mehr geben. Auf der anderen Seite sehe ich da auch Gefahren, und zwar, dass viele Menschen denken, dass wir in der Europäischen Union drin sein werden und dass es also keine Probleme mehr geben kann zwischen uns und den einzelnen Nationen, also auch zwischen uns und den Deutschen oder uns und den Österreichern, und dass wir diese Beziehungen nicht mehr intensiv pflegen müssen, weil wir einfach ein Teil von der EU sind und in der EU ist alles in dieser Hinsicht in Ordnung. Also sowas würde ich für gefährlich halten, weil ich denke, dass natürlich die Europäische Union schon eine Garantie für ziemlich gute Beziehungen unter den Staaten ist, aber das heißt auch, dass wir immer die einzelnen Beziehungen zu einzelnen europäischen Völkern und Staaten pflegen müssen.
Und das, liebe Freunde, war für heute wieder einmal unser Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Wie geht es bei uns nun weiter? Wir haben wieder einmal unsere Post sortiert und möchten die verbleibende Zeit dazu nutzen, um auf Ihre zahlreichen Zuschriften einzugehen. Auf den Wellen von Radio Prag folgt also gleich das Hörerforum.
Ahoi und herzlich willkommen zum Hörerforum von Radio Prag. Ein weiteres Mal wollen wir heute ein wenig in der Postmappe stöbern und uns mit Ihren Zuschriften befassen. Am Mikrofon begrüßen Sie dazu
Kilian Kirchgessner
und Lothar Martin.
Bei allen Anlässen von solch runden Zahlen überwiegt die Freude, mit dabei zu sein und eine Teilnahme am Geschehen aktiv mitgestalten zu dürfen.
Diese Zeilen erreichten uns von Jürgen Biesinger aus Stuttgart anlässlich des 80-jährigen Sendejubiläums des Tschechischen Rundfunks, das wir vor einem Monat begangen haben. Und der Biesinger fügte hinzu:
Als langjähriger Hörer hat Radio Prag eine absolute Sonderstellung für mich im internationalen Auslandsrundfunk. Deshalb hoffe ich, noch viele Jahre Ihre Sendung mit anhören zu können.
Ja, Herr Biesinger, das hoffen wir auch, und zwar für Sie und alle unsere weiteren treuen Zuhörer, sowie für jene, die erst jüngst zu unseren Sendungen gestoßen sind und hoffentlich noch stoßen werden. Denn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind das beste Argument in Zeiten wie diesen, wo eine Haushaltsreform die andere jagt und bei den öffentlichen Finanzen eingespart werden soll, wo es nur geht. Deshalb wollen wir das angesprochene Jubiläum zum Anlass nehmen und die heutige Sendung nutzen, um einige unserer Hörer ganz persönlich zu Wort kommen zu lassen. Herr Hans R. Wismar aus Hettlingen in der Schweiz schrieb uns zum Beispiel, dass der 80. Geburtstag des Tschechischen Rundfunks nahezu identisch mit seinem Lebensjubiläum sei, denn er ist nur 6 Tage später, am 24. Mai 1923, geboren. Dazu nachträglich unseren allerherzlichsten Glückwunsch, Herr Wismar. Was uns an seinem Schreiben aber am meisten beeindruckte, ist die Tatsache, dass sein Leben sehr eng mit dem Radio verbunden war und ist. Zum Jahr 1936, als die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks und damit der Werdegang von Radio Prag begannen, schrieb er unter anderem:
Mit der damals faszinierenden Radiotechnik kam ich allerdings schon ein paar Jahre früher in Berührung. Bei Nachbarkindern durfte ich jeweils mit Kopfhörern die Kinderstunde von Radio Zürich hören. Nach meinem ersten Kindertraum, der elektrischen Eisenbahn, folgte dann ein kleiner und später ein größerer Radiobastelkasten. Das erste selbstgebaute Modell funktionierte sogar ohne Strom. Zum Empfang brauchte es nur einen sogenannten Kristalldetektor und eine lange Drahtantenne. Von den tschechischen Sendern wusste ich damals allerdings noch nichts, wohl aber über Präsident Masaryk. Mein Vater bewunderte ihn. Zudem gab es in meiner Markensammlung ein paar tschechoslowakische Marken mit seinem Bildnis.
So kam also Herr Wismar aus Hettlingen in der Schweiz zum ersten Male mit dem Radio sowie mit Tschechien bzw. der damaligen Tschechoslowakei in Berührung. Bei Herrn Albin Erdmann aus dem sächsischen Limbach-Oberfrohne spielte sich diese Kontaktaufnahme so ab:
Was mich betrifft, so kann ich sagen, dass ich Radio Prag seit Beginn der 50er Jahre empfange. Damals war ich bei der Wismut in Johann-Georgenstadt und später in Grünstädtel beschäftigt. Und wenn wir zur Frühschicht am Pförtnerhäuschen vorbeigingen, erklang daraus fast immer flotte tschechische Blasmusik. Seit jener Zeit bin ich ein Liebhaber dieser Musik und zunehmend auch unserer tschechischen Nachbarn. Aber nicht nur die Musik gefiel und gefällt mir. Auch der Inhalt eurer Wortsendungen entspricht meinen Bedürfnissen. Sie sind kurz und bündig, aber durchaus informativ und gut gestaltet.
Danke, Herr Erdmann, für diese erfreuliche Wortmeldung. Leider können wir aus Zeitgründen nie all unsere Hörer, die uns regelmäßig schreiben, so ausführlich zu Gehör bringen. Daher möchten wir jetzt einige von Ihnen zumindest noch kurz zu Wort kommen lassen.
Nun, ich höre Radio Prag schon 43 Jahre. Ich besuche Ihr Land auch schon 40 Jahre, das erste Mal 1961 und seitdem jedes Jahr aufs Neue,
schrieb uns Herr Helmut Höhn aus dem rheinland-pfälzischen Rodenbach. Herr Hans-Joachim Koch aus dem badischen Dornstetten-Ach wiederum teilte uns mit:
Seit über 33 Jahren betreibe ich nun schon das Hobby, also das Hören von Rundfunkstationen auf Kurzwelle.
Herr Carsten Dinse aus Dasselen, Niedersachsen, hat diesen Text verfasst:
Aus beruflichen Gründen habe ich viele Jahre nicht mehr Kurzwelle gehört. Es freut mich, wie sich Radio Prag entwickelt hat. Selber bin ich vor 25 Jahren das erste Mal in Prag gewesen und nun 2001 wieder. Es ist einfach faszinierend.
Herr Rainer Ganske aus Wilhelmshaven ist Ende Mai auch wieder zu uns gestoßen. Doch hören Sie selbst:
Nach über 12 Jahren habe ich heute wieder Radio Prag gehört. Von 1986 bis 1990 war ich ein regelmäßiger Kurzwellenhörer. Anfang der 90er Jahre hat mein Interesse dann aber irgendwie nachgelassen. Seit einigen Wochen habe ich nun wieder einen Kurzwellenempfänger und es macht mir viel Spaß, die Sender von damals wieder zu hören.
Dies alles aus Ihren Zuschriften, liebe Hörer, zu entnehmen, macht uns sehr viel Freude. Ebenso wie der letzte Brief, den wir heute an dieser Stelle zitieren wollen, weil er belegt, dass wir nicht nur von den älteren Semestern empfangen und gehört werden. Er stammt von Herrn Wolfgang Gargitter:
Ich bin 39 Jahre alt, arbeite in einer Spezialklinik für Lungenkrankheiten hier in Innsbruck und ich bin sehr aktiv und interessiert im Hören internationaler Radiosender.
Zum Abschluss unserer heutigen Sendung möchten wir noch einige Hörerfragen beantworten sowie darauf verweisen, dass wir in unserer nächsten Postmappensendung in 14 Tagen sowohl auf Ihre Reaktionen zum EU-Referendum in Tschechien als auch auf das 30. internationale SWLC-SDX-Camp in Märchpalasar eingehen werden. Dieses Camp findet übrigens vom 25. bis 27. Juni statt. So viel schon einmal zur Vorankündigung. Nun aber zu den Fragen. An unser fleißigsten Fragesteller ist Herr Günther Spiegelberg aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern. Er fragte uns unter anderem dies.
Welche Stadt ist die älteste Stadt des Landes? Und welcher Ort ist der kleinste Ort des Landes?
Nun, herausgefunden haben wir, dass rein urkundlich bestätigt die nördlich von Olomouc Olmütz gelegene mährische Stadt Uničov die älteste in Tschechien ist. Ihre Stadturkunde geht auf das Jahr 1213 zurück. Doch in dieser wird auch darauf verwiesen, dass die Stadt Bruntal Rechte auf sie besitze. Als Ansiedlung aber ist die Hauptstadt Prag weitaus älter. Bestätigte Aufzeichnungen sprechen davon, dass die Anfänge der Besiedlung von Prag auf die 80er Jahre des 9. Jahrhunderts zurückgehen.
Als kleinste Stadt Tschechiens wird offiziell Pec pod Sněžkou mit 600 Einwohnern geführt. Das noch kleinere Rapstein nad Střelou in Westböhmen wird nicht als Stadt geführt, da es über keinen Stadtrat verfügt. Zum Vergleich, das größte Dorf in Tschechien ist das bei Berun gelegene Králův Dvůr, das über 5400 Einwohner hat.
Soweit für heute vom Hörerforum. Auf ein Wiedersehen heute in 14 Tagen. Freuen sich
Ihr Kilian Kirchgessner
und Ihr Lothar Martin.
Ja, und mit diesem Blick in die Postmappe, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Im Namen des gesamten Teams verabschiedet sich am Mikrofon Gerald Schubert. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci